Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Dina Netz am Mikrofon. Guten Tag. Wir porträtieren heute Julie Völk, deren Illustrationen alles andere als langweilig sind. Die Langeweile heißt deshalb auch nur ihr aktuelles Bilderbuch. Im Gespräch mit dem Geschäftsführer Ralf Rebscher blicken wir zurück auf 10 Jahre Magellan Verlag. Magellan war einer der ersten Kinderbuchverlage, die auf nachhaltige Herstellung achten. Und das erste unserer heutigen Bücher für junge Leserinnen und Leser ist eine Graphic Novel. Schon ihre Entstehungsgeschichte ist bewegend. Vor einigen Jahren schrieb Helga Neumeier eine E-Mail an das Künstlerpaar Christina Laube und Merda Zairi. Sie wolle eine Kindheitserinnerung vor dem Vergessen bewahren, schrieb sie darin. Es ging um den Zweiten Weltkrieg und vor allem um Anna, eine junge ukrainische Zwangsarbeiterin, die bei einem Luftangriff starb und an die kein Grab, kein Gedenkstein erinnern. Laube und Zairi, die als Duo Surati auch Hausfassaden gestalten, hatten den Schreibtisch gerade voll. Aber ihnen war klar, diese Geschichte wollten sie festhalten, so haben sie es im Interview mit dem Börsenblatt erzählt. Nun liegt sie vor, in der von Helga Neumeier gewünschten Form der Graphic Novel. Christoph Formweg über Anna, was die Zeit nicht heilt, von Christina Laube und Merda Zairi und über das Erinnern.
Mit zunehmendem Alter, sagt man, werden Erinnerungen an die eigene Kindheit immer gegenwärtiger. Für die alte Frau, die mit ihrer schwarzen Katze in einer Stadtwohnung lebt, sind es quälende Erinnerungen. Davon zeugen die von der ersten Seite an düstere, beige-grau-schwarze Farbgebung der Graphic Novel sowie ihr Titel Anna, was die Zeit nicht heilt. Außerdem setzen der Frau Appetit und Schlaflosigkeit zu. Der Griff zu einem alten Fotoalbum beschleunigt den Rücksturz in die Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg. Sie sieht Bilder von sich als kleines Kind mit ihrem Vater und von ihrer geliebten Gartenschaukel.
Das war der Ort, an dem ich träumen konnte. Von einer anderen Zeit. Von einer guten Zeit. Einer Zeit ohne die heulenden Alarmsirenen, die uns in den Bunker schickten, wenn draußen die Bomben fielen. Einer Zeit ohne Angst. Einer Zeit, in der mein Vater wieder bei mir war. Mein Vater war weit weg und ich wusste noch nicht, was es bedeutet, an der Front zu sein.
Die knappe, rudimentäre Prosa von Christina Laube passt zu den kargen, eindringlichen Zeichnungen von Merda Zairi. Die Wucht liegt in der kommentarlosen Kürze, kein Wort ist zu viel. Die zeitliche Distanz wird verdeutlicht durch das Schriftbild einer alten Schreibmaschine, deren Farbband nachlässt. Und doch ist für die alte Frau alles so,
als sei es gestern gewesen.
Sie erinnert sich, dass die Schaukel für sie anfangs ein Ort der Hoffnung war. Wenn sie nur hoch genug schaukele und die Pappel mit den Füßen berühre, redet sie sich als kleines Mädchen ein, würde alles wieder gut. Papa käme zurück. Doch die Zeichnungen erzählen eine andere Geschichte. Von einem Flächenbombardement in der Nacht, von Panik im Luftschutzbunker, von einer Wüste aus Ruinen am Morgen.
Ich erinnere mich an die Tränen meiner Mutter und die Glassplitter auf meinem Bett.
Kinder speichern solche Eindrücke, ohne sie verarbeiten zu können. Dieses traumatische Drama spitzen Christina Laube und Merda Zairi immer wieder zu. Ihre Sätze und Zeichnungen erzeugen Fassungslosigkeit, erstickende Beklemmung. Fern der zerstörten Heimatstadt finden Mutter und Tochter in einem Dorf eine Unterkunft. Aber nichts ist wie vorher.
Willkommen waren wir nicht. Wir waren Fremde.
Wieder rettet eine Schaukel das Mädchen. Im nahegelegenen Wald. Dort kann sie mit ihrem verschollenen Vater reden. Und es gibt einen neuen Lichtblick, Anna. Die blonde Jugendliche gehört zu den ukrainischen Zwangsarbeiterinnen, die auf dem Bauernhof die Ernte einholen. Die beiden mögen sich, auch ohne Worte. Denn keine spricht die Sprache der anderen. Dafür tanzen sie miteinander.
Anna schenkte mir helle Momente in dieser dunklen Zeit. Sie war mir ein Trost.
Doch das Glück währt nicht lange. Der Krieg rückt auch auf dem Land immer näher. Diesmal bringt nicht die Nacht den Tod, sondern der helle Tag. Aus den Vögeln werden Jagdflieger. Anna starrt ihnen wie gelähmt entgegen und wird von einer Maschinengewehrsalve getötet. Nun wird die Schaukel zum Ort der Wahrheit.
Papa, Anna ist tot. Und du kommst auch nicht mehr zurück.
Die alte Frau versinkt als kleines Mädchen in den herabfallenden Blättern des Waldes. Auch dies ein starkes Bild. Genauso wie das der Rückkehr Annas mit ihren blonden Zöpfen im Traum 80 Jahre später. Sie legt sich in dem Kleid, das sie am Tag ihres Todes trug, neben die schwarze Katze ans Fußende des Bettes. Als die alte Frau aufwacht, trifft sie eine Entscheidung, die hier nicht verraten sei. Nur so viel, sie will, dass Anna endlich eine Spur im Hier und Jetzt hinterlässt. Anna, was die Zeit nicht heilt, ist eine bewegende Graphic Novel. Sie erzählt von lange vergangenen Kriegserlebnissen, die wie Stachel im Hirnherz stecken. In Bild und Prosa bringt das Buch die inneren Kämpfe der alten Frau psychologisch überzeugend auf den Punkt. Dass eine ukrainische Zwangsarbeiterin von einem alliierten Piloten erschossen wird, der Deutschland eigentlich befreien will, spricht Bände. Über die Absurdität des Krieges, über Verbrechen im gesetzlosen Raum. Heute sitzen ukrainische Flüchtlinge, Kinder und Jugendliche in deutschen Klassenzimmern. In dieser berührenden und zugleich drastisch realistischen Graphic Novel dürften sie sich wiedererkennen. Denn sie zeigt in Christina Laubes klarer, ungeschminkter Sprache und der atmosphärischen Dichte von Merda Zeheris Bildern, was der Krieg bei den Menschen, die ihn erleben müssen, anrichtet. Wie er verstört, wie er jahrzehntelang Melancholie und Trauer um verlorene Menschen nach sich zieht.
Christoph Formweg beeindruckt von der Graphic Novel Anna, was die Zeit nicht heilt, von Christina Laube und Merda Zaheri. Der Verlag Fischer-Sauerländer empfiehlt das Buch ab 12 Jahren. Magellan, das ist ein berühmter Weltreisender, klar. Aber seit 10 Jahren ist das auch ein Kinderbuchverlag, der sich inzwischen etabliert hat. Der Verlag mit dem Wahl auf seinen Büchern. In dem Bamberger Haus erscheinen Kinder- und Jugendbücher so gut wie aller Sparten, außerdem Puzzle, Spiele, Hörbücher. Gegründet wurde der Verlag 2012, im Sommer 2014 kamen die ersten Bücher auf den Markt. Das Magellan-Programm ist damit jetzt also genau 10 Jahre alt. Ralf Rebscher ist Magellan-Geschäftsführer der ersten Stunde und ich habe ihn gefragt, Herr Rebscher, warum haben Sie sich damals für den Wal als Logo und den weltreisenden Ferdinand Magellan als Namensgeber entschieden?
Ich fange mal bei dem Namensgeber an, Magellan. Es waren tatsächlich über 200 Versuche, die wir gestartet haben, einen Namen zu finden. Deshalb sind wir dann aber irgendwann mal bei Magellan gelandet, weil Magellan ist tatsächlich kein Eroberer gewesen, sondern ein Entdecker. Daher auch unsere Herangehensweise, neue Welten entdecken, neue Ufer anzusteuern. Das hat tatsächlich was mit dem Seefahrer Magellan zu tun. Und wenn man dann schon bei Magellan und dem Seefahrer ist, dann ist man natürlich sehr schnell in diesem maritimen Bereich. Und dann haben wir wiederum, ich glaube, es waren so 50, 60 verschiedene Logo-Varianten probiert, also Segelboote, Stürme, alles, was man sich so irgendwie vorstellen kann, und sind aber letzten Endes bei diesem kleinen Wal gelandet, denn unser damaliger Grafiker hat so einen kleinen Wal gefunden, hat ihn noch ein bisschen stilisiert, sehr runtergebrochene Figur, aber in Zusammenarbeit mit diesem Schriftzug ist es, glaube ich, ein sehr schönes Logo geworden und auch sehr einprägsam, wie wir inzwischen schon festgestellt haben.
Selbst 2014 war es ja auch schon ganz schön mutig, einen Verlag neu zu gründen. Was war jetzt damals, außer dieses Entdeckergedankens, den Sie schon erwähnt haben, was war die Idee für den Verlag?
Ich war also der Meinung, dass es noch einen weiteren Kinderbuchverlag durchaus verträgt. Und den wollte ich tatsächlich mal so aufbauen, wie ich ihn mir vorgestellt habe, weil ich war vorher Vertriebsleiter in mehreren größeren deutschen Kinder- und Jugendbuchverlagen. Und die Idee war, das einfach so zu gestalten, was ich mir quasi so vorstelle. Und auch hier mit der Bamberger Verlagsgruppe gibt hier den Verleger, das ist Gunnar Grünke. Ich habe ihn damals angesprochen, angerufen. Er hat völlig unprätentiös, selbst am Apparat, wir hatten einen Termin vereinbart und dann ging das alles in Gang.
Gestartet ist Magellan ja erstmal als Buchverlag. Ein Jahr später kamen dann Puzzle, Spiele dazu. War das von Anfang an so geplant oder hatten Sie gemerkt, dass es nur mit Büchern vielleicht eng wird?
Ich wollte tatsächlich schon von Anfang auch irgendwann die Spiele hinzunehmen, aber nicht bereits zu dem frühen Zeitpunkt. Das hat sich dann einfach irgendwie angeboten, weil wir zu dem damaligen Zeitpunkt eine für den damaligen frischen Start gut laufende kleine Pappbilderbuchreihe hatten. Und da haben wir mit so ganz einfachen Memo-Spielen angefangen. Der Einstieg fällt da leicht. Man ist nicht gleich in komplizierten großen Brettspielen drin, sondern wirklich so ganz einfache Sachen, ne? Puzzle, Memo und Quartett und sowas. Aber nicht, weil es mit Büchern nicht reicht, weil wir haben 2015 auch die Haferhorde gestartet, die auch heute noch am Markt ist, sogar jetzt im kommenden Januar 10-Jähriges feiert, sondern ich wollte definitiv nicht in den sogenannten Non-Book-Bereich gehen. Dann stellt man sich die Frage, was bleibt da übrig? Und dann ist man relativ schnell bei Spielen.
Wenn ich mich richtig erinnere, dann waren anfangs überwiegend erzählende Bilder und Kinderbücher im Programm, inzwischen Sachbücher und Jugendbücher auch. Braucht man heute so ein breites Programm als Verlag für ein junges Publikum?
Wenn Sie wirklich nennenswert am Markt eine gewisse Geltung erreichen wollen, muss man, glaube ich, schon wirklich so ziemlich alles anbieten, was es da so gibt. Wir hatten aber tatsächlich Jugendbuch von Anfang an schon im Programm mit dabei. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Wir starten jetzt gerade im New Adult auch mit einer Reihe. Sachbuch kam 2019 hinzu. Damals haben wir Sachbuch nicht gemacht, weil das Sachbuch hatte seinerzeit einen extrem schwierigen Stand. Also da war dann gerade so, ne, alle Welt googelt alles, und da war ja dann die ganze Rede davon, dass die Kinder eigentlich gar keine Sachbücher mehr brauchen, weil sie können ja alles sofort im Netz angucken. Inzwischen wissen wir, dass es ja sicherlich so nicht funktioniert, dass natürlich die Informationen im Netz mit einer gewissen Vorsicht auch zu genießen sind und ein Buch, das saubere Informationen bietet. Aber damals, es wäre ein deutlich größeres Risiko gewesen, das haben wir das am Anfang gelassen.
Sie haben gerade selber schon die Haferhorde von Susa Kolb angesprochen, Herr Rebscher. Es gibt auch noch die Bilderbücher von Rachel Bright und Jim Field, die ja wirklich Bestseller sind. Wie dringend braucht denn Magellan solche Erfolgstitel, um sich auch Bücher mit weniger breiten Wirkung leisten zu können?
Also die braucht's wirklich. Wir sind letzten Endes natürlich auch ein Wirtschaftsunternehmen. All das, was wir machen, ist immer so wirklich nett, und Kinderbücher oder Spiele, ne? Wir sind da wirklich ganz gut aufgestellt, mit einer schönen Illo, glaube ich auch. Aber man muss natürlich letzten Endes auch einen gewissen wirtschaftlichen Erfolg am Markt haben, und den bringt zum Beispiel auch so eine Reihe von Jim Field und Rachel Bright, diese Bilderbücher. Diesen wirtschaftlichen Erfolg braucht es schlicht und ergreifend.
Natürlich Magellan, diese zwei Worte in weißen Buchstaben auf einem grünen Herz, dieser Aufdruck, der findet sich auf allen Büchern aus dem Magellan Verlag. Heute achten ja viele Verlage auf nachhaltige Produktion, aber bei Magellan war das von der ersten Stunde an wichtig. Jetzt sind sie sogar für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2025 nominiert. Was macht Magellan denn ökologischer als andere Verlage?
Also wir haben es tatsächlich von Anfang an gemacht. Das beinhaltet, dass wir nicht in Fernost produzieren und so verschiedene andere Kriterien. Wir haben quasi von Anfang an auf FSC-Papier gesetzt. Das heißt also Holz aus nachhaltiger Produktion, das extra dafür angebaut wird und eben keine Einschläge in die Natur oder in die Urwaldwälder und so weiter garantiert. Wir haben auf die Farben und die Lacke auf Wasserbasis gesetzt. Selbst die Kleber, ja, dass die Kleber verdünnerfrei sind. Wirklich, ich kann mit Stolz behaupten, wir haben nie ein Buch oder ein Spiel irgendwo in Fernost herstellen lassen. Was natürlich diese CO2-Ausstoß, von dem reden wir jetzt ja die letzten Jahre und deshalb springen ja auch so viele darauf auf, grundsätzlich, was ich befürworte, was richtig ist. Das ist ja so wichtig, dass dieser ganze Ausstoß erst gar nicht entsteht, weil natürlich der Hauptausstoß entsteht natürlich durch die Schifffahrt letzten Endes. Sie kennen die großen Containerschiffe, durch die Transporte, die fahren über die halbe Welt und hauen natürlich dann CO2 raus. Das ist in einem unvorstellbaren Ausmaß, diese Dinge. Also was auf jeden Fall noch wichtig ist, das ist jetzt nur so eine grobe Zahl, aber die kommt schon ungefähr hin, dass wir etwa 80% unserer Produktion, sowohl Buch als auch Spiel, bei uns in Deutschland herstellen lassen. Auch das, was dann aber nicht in Deutschland hergestellt wird, das ist ein bisschen was im nahen europäischen Ausland. Wir sind ein bisschen was in Belgien, in Italien, da haben wir auch ein bisschen was in Lettland. Also auch da nicht allzu weit weg, um diese Transportwege halt niedrig zu halten.
Gucken wir mal auf Ihr Herbstprogramm, Herr Rebscher. Da ist mir besonders das Sachbuch Origins aufgefallen, ein Buch über indigene Gemeinschaften von Ned Cardoso. Wie ist das angelegt?
Ja, es ist ein grandioses Buch. Ich habe das letztes Jahr in Bologna auf der Kinderbuchmesse in Italien entdeckt. Es ist wirklich ein Solitär. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man dieses Buch letzten Endes wird irgendwie kopieren können oder Ähnliches oder nachahmen auch nur, weil Frau Cardoso hat es wirklich so angelegt. Sie hat sich 22 indigene Völker herausgesucht. Das sind längst nicht alle. Es gibt ja deutlich, deutlich mehr. Aber sie hat sich so rausgesucht, dass man halt quasi so einmal über den kompletten Globus drüber gehen kann und immer irgendwo etwas findet. Und diese Völker leben tatsächlich auch so, dass sie mit der Natur im Einklang leben. Und sie hat es wirklich geschafft, diese Einzigartigkeit, indem sie Kinderköpfe groß gemacht hat, also quasi über die komplette Seite hinweg, und mit der jeweiligen Landschaft verbunden hat. Und das Ganze ist dann eben auch geschrieben aus Kinderperspektive heraus. Gibt einen kleinen Sachbuchanteil noch mit dabei, also wo lebt das Volk, wie viele Leute gibt es da noch ungefähr davon? Das ist übrigens auch so eine ganz spannende Information. Es gibt ein paar Völker, da gibt es nur noch wenige hundert. Ich glaube bei den Tuareg sogar noch 50.000, die da so als indigen bezeichnet werden können. Also es ist wirklich ein grandioses Buch.
Ich habe im Herbstprogramm auch einen Namen gelesen, den ich bisher aus dem Kinderbuchbereich nicht kannte, Tanja Kinkel. Sie erzählt eine historische Geschichte aus Vietnam und der Mongolei. Wie kam es dazu, dass sie jetzt ein Kinderbuch bei Magellan vorlegt?
Frau Klingel, muss man dazu sagen, ist Bambergerin. Das heißt, sie kennt natürlich den Magellan Verlag. Wir kennen uns auch schon jetzt viele Jahre. Und sie hat uns diesen Text angeboten. Und wir wissen natürlich, Tanja Klingel ist eine großartige Autorin. Und es schmückt natürlich auch unseren Verlag. Und wir müssen jetzt schon nachdrucken, weil die erste Flagge schon weg ist.
Die meisten Verlage, Herr Rebscher, die ächzen ja im Moment wirtschaftlich, gerade die Unabhängigen. Die Situation ist aus ganz vielen Gründen schwierig. Wie geht's denn Magellan zum 10. Geburtstag?
Magellan geht's gut. Das muss man schon sagen. Wir werden wirtschaftlich gesehen ein ganz gutes Jahr erleben, weil wir haben doch einige gut verkäufliche Titel im Bilderbuch, aber auch im Jugendbuch. Unsere neue New Adult Reihe startet sehr gut. Also ich will nicht rumjammern. Natürlich könnte es immer besser sein, aber Magellan wird dieses Jahr wahrscheinlich ein sehr gutes Jahr haben.
Das prognostiziert Ralf Rebscher, Geschäftsführer des Magellan Verlags, den es jetzt seit 10 Jahren gibt. Und zumindest 2 der Neuerscheinungen, über die wir gesprochen haben, will ich nochmal nennen. Das Pferd der Winde, das erste Kinderbuch von Tanja Kinkel und das aufwendig gestaltete, beeindruckende Kindersachbuch Origins von Ned Cardoso, in dem indigene Kulturen der ganzen Welt vorgestellt werden. Sie können dieses Gespräch auch in der Deutschlandfunk-App hören. Die Bilderbücher der Illustratorin Julie Völk finden sich mit schöner Regelmäßigkeit auf unserer Deutschlandfunk-Bestenliste, die besten 7. Das hat natürlich mit dem zeichnerischen Können Julie Völks zu tun und sicher auch mit dem Abwechslungsreichtum ihrer Arbeiten, denn Julie Völk sucht zu jedem Thema die passende Illustrationstechnik. Julie Völk wurde 1985 in Wien geboren, wuchs in Niedersachsen auf, lebt heute in Niederösterreich. Sie hat an der HAW Hamburg Illustration studiert und wurde unter anderem mit so wichtigen Auszeichnungen wie dem Nachwuchspreis Serafina, dem Troisdorfer Bilderbuchpreis und dem österreichischen Outstanding Artist Award geehrt. Ines Dettmann hat mit Julie Völk über deren Arbeit gesprochen.
Julie Völk verarbeitet das Thema Kindheit in unterschiedlichen Facetten. In ihren Bildern stehen Kinder immer im Mittelpunkt der Geschichte. Die Kinder spielen, entdecken die Welt und ihre Gefühle oder stellen sich selbst auf die Probe. Erwachsene spielen oft nur eine Nebenrolle. Die Ideen für ihre Bücher findet Julie Völk im Alltag.
Irgendwo ist da eine Geschichte und dann denke ich daran herum und zeichne nebenbei irgendwas, was mir dazu einfällt. Und manchmal entsteht dabei ein Bild, was mir eine Geschichte erzählt. Und darauf baue ich dann die Geschichte dann weiter auf. Aber meistens ist es so eine Grundidee, an der ich arbeite und dann entwickelt sich etwas.
Große Schwester, kleine Schwester heißt Julie Völks aktuelles Bilderbuch. Eine Geschichte mit großen Bildern, mit klarem Strich und reduziert auf die Farben Rot und Blau. Mit wenig Text. Denn eigentlich erzählen die Bilder davon, wie Ada und ihre große Schwester spielen. Nichts anderes.
Das waren einfach tatsächlich zum ersten Mal meine beiden Kinder, die einfach so als Schwestern zusammen irgendwie so stark waren. Und da war ein Bild zuerst dann. Dann habe ich 2 Schwestern gezeichnet, die ganz stolz nebeneinander stehen. Und dieses Stolze, das hat mich gerührt und wollte ich irgendwie daraus was machen. Und dann entstand die Geschichte, also dieses Ich bin schon groß. Das war damals noch überhaupt kein Thema, aber das entstand dann eigentlich wie von selbst. Also das hat sich so entwickelt.
Denn Ada, die kleine Schwester, möchte nicht mehr klein sein, sondern ein großer Elefant werden. Jeden Tag verwandelt sie sich ein bisschen mehr, bis sich auch ihre große Schwester vom Spiel mitreißen lässt. Am Ende hinterlassen beide ein wunderbares Chaos und sind als Schwestern gewachsen. Die eine größer, die andere noch nicht ganz so groß. Julie Völk war schon als Kind kreativ. Am liebsten hat sie Kataloge gesammelt und Sachen ausgeschnitten, dann Häuser auf Papier gemalt und sie mit den ausgeschnittenen Sachen eingerichtet. Aus der Frage, wer in diesen Häusern wohnen soll, entwickelte sich damals ihr erstes Projekt.
Und dann war da dieses Thema, dass es Kinder gibt, die keine Eltern haben und dass es da Waisenhäuser gibt. Und dann dachte ich mir, das muss doch für diese Kinder sein. Und dann habe ich mir die Kinder dazu gezeichnet und die Waisenhäuser. Eigentlich habe ich mit Grundrissen angefangen und mir gedacht, was wäre alles super, was muss es alles geben, damit diese Kinder glücklich sind. Und so habe ich angefangen zu zeichnen.
Das Zeichnen hat sie immer begleitet. In den 90er Jahren zog Julie Völk mit ihrer Familie nach Hamburg. Alle um sie herum haben immer gezeichnet. Durch ihren Stiefvater ist sie in der Hamburger Comic-Szene groß geworden. Früh war ihr klar, dass Comics nicht ihre Form sind, sich auszudrücken. In ihrer Familie wurde über die Möglichkeit, Illustration zu studieren, nicht gesprochen, bis Julie Völk nach dem Abitur anfing, sich umzuschauen.
Ich bin irgendwie selber draufgekommen, weil ich halt recherchiert habe, was man so machen kann. Und dann hat mir mein Stiefvater, der Comiczeichner ist, gesagt, ja klar, weiß ich doch. Warum machst du das nicht? Aber ich glaube, der wollte gar nicht, dass ich das mache, weil er sich gedacht hat, damit kann man kein Geld verdienen. Und deshalb hat das mir nicht einfach vorher schon gesagt.
Juli Völk begann in Hamburg Illustration zu studieren, obwohl sie auch ein Biologiestudium gereizt hätte. Allerdings wurde ihr schnell klar, dass ein Büro- oder Laboralltag nicht wirklich das Richtige für sie war. Juli Völks erstes eigenes Bilderbuch »Guten Morgen, kleine Straßenbahn« erschien dann 2017. Die Idee kam ihr durch Zufall.
Eigentlich war es ein Zeitungsartikel über eine Straßenbahnlinie in Wien, die einfach durch die ganze Stadt fährt und dadurch sich eben die Architektur verändert und auch die Menschen gleichzeitig. Und das ist eigentlich das, was mich immer generell so interessiert, Architektur und Menschen und wie verhält sich das zueinander. Und da habe ich dann herum überlegt, was könnte das für eine Geschichte werden. Und dann habe ich mit meiner Lektorin vom Gerstenberg Verlag gesprochen. Und die meinte dann, aber wieso, du brauchst da gar keine Geschichte, das ist schon eine Geschichte.
Also wurde ihr erstes Bilderbuch eines ohne Text. Die Straßenbahn fährt durch die Stadt und mit jeder neuen Doppelseite verändert sich die Geschichte. Die Bilder sind mit weichem Bleistiftstrich gezeichnet und Juli Völk setzt mit den Grundfarben Rot, Gelb, Grün und Blau Akzente. Da leuchten die Straßenlaternen gelb, die Straßenbahn ist rot hervorgehoben und der Straßenbahnfahrer trägt eine blaue Uniform. Seit dem Erfolg ihres ersten eigenen Bilderbuches mag sie ihre Arbeit noch mehr, erzählt sie. Juli Völk freut sich über jeden neuen Auftrag und es reizt sie, neue Techniken auszuprobieren.
Bei jedem Buch probiere ich das eigentlich aus. Also gerade wenn ich Texte von anderen Autorinnen oder Autoren bekomme, dann schaue ich erstmal, was passt da für eine Technik dazu. Und dann probiere ich ganz viel aus, was spiegelt jetzt das Thema wieder, wie kann ich da anders rangehen, weil ich eigentlich ungern immer das Gleiche mache.
Zuletzt hat Juli Völk Bettina Obrechts Die Langeweile illustriert. Ein Band einer philosophischen Bilderbuchreihe, die sich kindgerecht mit Themen wie Zeit, Alter oder eben Langeweile beschäftigt. Die Zusammenarbeit mit der Autorin ist klar strukturiert.
Also es ist wirklich so, Bettina macht den Text und wenn der fertig ist, dann bekomme ich den und mache dazu Entwürfe, eben auch wie die Technik sein soll. Dann kriegt Bettina die Entwürfe, gibt ihr Ja oder Nein. Und dann mache ich die Zeichnungen, bis sie fertig sind und am Ende kommt beides zusammen.
Das funktioniert hervorragend. Emil sitzt in seinem Kinderzimmer und langweilt sich. Da steht plötzlich vor seinem Fenster ein merkwürdiges Wesen. Als er es reinlässt, stellt es sich als sehr Langeweile vor und fordert Emil einiges ab. Juli Völk zeichnet die Langeweile wie einen langen Wurm mit großer Nase in rauchigem Aquarellgrau. Das Buch mag sie sehr.
Ja, das hat Spaß gemacht. Allerdings steht ja da auch tatsächlich im Text relativ viel darüber, wie sie aussehen soll. Was immer so ein bisschen fast schade ist, weil dann muss man das ja so machen. Ich hätte es gerne noch viel schwärzer und dunkler und größer alles gemacht. Aber da ist es natürlich oft so, dass der Verlag sagt, nee, das wird zu dunkel und schwarz. Und das ist dann doch vielleicht etwas beängstigend oder dann hat es doch so einen Touch von einem negativen Buch oder Thema und das hat es ja überhaupt nicht.
Denn durch die Langeweile wird Emil aktiv. Der kleine Junge leuchtet von Anfang an mit seiner gelben Kleidung und den roten Haaren. Und je aktiver er wird und der Langeweile Vorschläge macht, was sie zusammenspielen können, desto bunter und voller wird das Zimmer und desto mehr schrumpft die Langeweile, bis sie schließlich keinen Platz mehr hat und nach draußen schlüpft. Emil ist so ins Spiel versunken, dass er ihn nur kurz hinterher schaut. Langeweile kennt Juli Völk kaum mehr, seit sie Kinder hat und viel unterwegs ist, um Workshops zu ihren Bilderbüchern zu geben. Zum Arbeiten braucht sie volle Konzentration, die im Alltag gar nicht so leicht zu finden ist.
Ich brauche schon meine Ruhe. Also so im Café sitzen und arbeiten, das kann ich überhaupt nicht. Also am liebsten am Schreibtisch zu Hause mit meiner gewohnten Umgebung. Und dann spazieren gehen zwischendurch oder irgendwas erleben natürlich auch. Das gehört natürlich mit dazu. Aber wenn ich dann wirklich an einer Idee fest arbeite und das entwickle, dann brauche ich komplett meine Ruhe und nichts drumherum.
Das sagt die Illustratorin Juli Völk im Beitrag von Ines Dettmann. Ihre Bücher »Große Schwester, kleine Schwester« und »Guten Morgen, kleine Straßenbahn« sind im Gerstenberg Verlag erschienen. Die Reihe mit den philosophischen Bilderbüchern, in der Juli Völk zuletzt zusammen mit Bettina Obrecht »Die Langeweile« veröffentlicht hat, erscheint bei Tulipan. Nächste Woche Samstag spreche ich in den Büchern für junge Leserinnen und Leser unter anderem mit Dirk Reinhardt über seinen Jugendroman No Alternative, in dessen Mittelpunkt eine junge Klimaaktivistin steht. Dirk Reinhardt wirft darin die ganz großen Fragen von zivilem Ungehorsam und moralischer Verantwortung auf. Jetzt im Anschluss folgt erstmal Computer und Kommunikation. Dina Netz war am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.